In unserem Land geht das große Zittern um vor unberechenbaren Autokraten. Erdogan, Putin und seit kurzem Donald Trump sind die starken Männer. Marine Le Pen in Frankreich und Geert Wilders in Holland werden inzwischen reelle Chancen auf politische Mandate eingeräumt. Es kursieren Verschwörungstheorien, hinter diesen neuen unberechenbaren Autokraten könnte vielleicht ein und derselbe Friseur stecken. Man möchte sich vorsichtshalber nach dem Friseur von Steinmeier, Schulz und Merkel erkundigen. Immerhin werden im neuen Jahr auch die Karten bei uns neu gemischt. Bundespräsident und Bundeskanzler werden neu gewählt. Und manch einer fragt sich bange, ob die Entwicklung in den USA und bei unseren europäischen Nachbarn und so aus dem Osten, ob das auch auf uns abfärben wirbt. Ich lese dazu ein kurzes Stück politisches Kabarett aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Verse 11 bis 27. Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nah vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Er sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem einen Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr. Du sollst über 5 Städte bestimmen, sagte er. Doch der nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du deinen Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du mein Geld da nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfund hat. Aber Herr, wandten sie ein, er hat doch schon 10. Ich sage euch, erwiderte er, jedem, der hat, wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche. Holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Lass uns beten. Jesus, du standst da mit deinen Jüngern und sicher auch noch mit einigen Leuten, Freunden, vor Jerusalem, vor dem Zentrum der Macht. Und du siehst uns mit unseren Befürchtungen, was so weltweit los ist in den Zentren der Macht, dass da Menschen einziehen in die Zentren der Macht, die sehr viel Machtfülle haben und die sehr rücksichtslos mit ihren Gegnern umgehen. Jesus, ich danke dir, dass du all das weißt und kennst und dass es solche Entwicklungen auch zu deiner Zeit gegeben hat. Ich bitte dich, hilf uns zu verstehen, was du uns in diese Situation hinein sagen willst und was du einfach auf der Agenda für uns als Gemeinde und für uns persönlich hast, dass wir das nicht verpassen. Wir bitten dich jetzt um Hilfe beim Reden und beim Hören. Amen. Amen. Dem einen oder anderen kam dieses Gleichnis bestimmt sehr bekannt vor, aber der eine oder andere hat sich vielleicht auch gedacht, ich kenne das irgendwie ein bisschen anders. Das ist auch richtig so im Matthäusevangelium, das ist die bekanntere Version. Im Lutherdeutsch wird da von Talenten gesprochen und hier von anvertrauten Pfunden. Unsere Redewendung, der hat aber einen Pfund oder dem ist ein Pfund gegeben, das kommt daher, das kommt von diesem Gleichnis. Da ist jemandem etwas anvertraut, da hat jemand eine Gabe. Jesus hat viel gelehrt, viel gepredigt und ich habe den Eindruck, dass er manche Sachen auch mehrmals erzählt hat und manchmal dasselbe Gleichnis, so stelle ich es mir vor, in einen unterschiedlichen Kontext gestellt hat. Und hier, als er mit den Leuten sich auf Jerusalem zubewegte, auf das Zentrum der Macht und als er die Erwartung der Leute spürte, jetzt soll endlich mal jemand mit dem eisernen Besen hier durch Jerusalem durchkehren und die Römer rausschmeißen. Als er das spürte, hat er dieses Gleichnis in einen anderen Kontext gekleidet. Und das hat so ein Shocking-Modul, nenne ich das mal. Ich denke, das haben wir auch gemerkt. Ja, also gerade vom Ende dieses Berichts her, er ließ seine Gegner bringen und damit man sie vor seinen Augen niedermacht. Also hier sind eigentlich so zwei unterschiedliche Ebenen. Und ich merke, ich bin selber noch nicht ganz damit fertig. Ich habe da viel drüber gegrübelt und viel darüber nachgedacht. Und ich sage jetzt schon, ich werde am Weihnachtsgottesdienst werde ich etwas mehr darüber erzählen. Ich bin selber noch nicht damit fertig, aber es ist total spannend. Jesus nimmt nämlich Bezug hier auf einen unberechenbaren Autokraten seiner Zeit. Auf einen Sohn von Herodes dem Großen, Herodes Archelaos. Und der hat eine politische Säuberung durchgeführt und seine Gegner hinrichten lassen. Und der ist nach Rom gereist, um dort zum König, zum Nachfolger seines Vaters ernannt zu werden. Und ihm ist eine Gesandtschaft hinterhergeschickt worden, also Samariter und Judäer haben sich zusammengetan, um den Kaiser zu bitten, dass dieser nicht König wird. Und sie sind nicht gehört worden. Und ich glaube, also so viel fasse ich mal zusammen, Jesus stellt hier einen Kontrast her und er will ihn damit sagen, ist nicht euer Ernst, ihr glaubt doch wohl nicht, ihr haltet mich doch nicht für so einen unberechenbaren Autokraten. Was für ein Bild habt ihr eigentlich von mir? Was für ein Bild habt ihr von Gott? Haltet ihr Gott für einen ins Unendliche verlängerten Putin? Also, ich glaube, dass diese Konfrontation auch darin steckt, dass Jesus hier darauf hinweist, dass er und dass sein Reich und seine Herrschaft ganz anders kommen. Er kommt als hilfloses Kind und er kommt gerade nicht mit Machtfülle und Gewalt, sondern er kommt in Niedrigkeit und Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit. Und ich glaube, dass Jesus hier den Beistehenden den Zahn ziehen will. Und sie darauf hinweisen will, dass seine Herrschaft ganz anders kommt. Klammer zu. Weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des reichen Gottes stehe unmittelbar bevor. Wann kommt der starke Mann, der endlich die Probleme anpackt, für Frieden und Gerechtigkeit sorgt, der den Benachteiligten zu ihrem Recht verhilft? Genau darum geht es hier, diesen Ruf nach einem starken Mann, der endlich Schneisen der Ordnung in das Chaos schlägt. Und wir sind unterwegs mit dieser Silhouette als Menschen, mit dieser Erwartung. Wir schauen uns um nach einem guten, starken Mann. Wir als deutsche Nation, wir haben da so unsere Geschichte mit starken Männern und sind da sehr zurückhaltend und das ist auch gut so. Vielleicht haben wir deshalb auch ein besonderes Mandat der Wachsamkeit. Aber wir sind als Menschen unterwegs. Das steckt ganz tief in uns. Die Sehnsucht nach einem guten, starken Mann, der mal aufräumt. Jerusalem war das Zentrum der Macht und der Kristallisationspunkt für diese wabernden Sehnsüchte, die damals angesichts der Schreckensherrschaft der Römer in der Luft lagen. Die Begleiter von Jesus hatten Jerusalem vor Augen und waren in einer fabelhaften Adventsstimmung. Sie hofften, dass Jesus sich als dieser starke Mann erweisen werde. Zur Erinnerung, Adventsstimmung hat eigentlich wenig mit irgendwie Zimt und Kerzenduft und Glühwein und Schlittenfahren und Lichterketten zu tun, sondern genau damit, mit der Sehnsucht danach, dass Gott kommt, dass er seinen Messias sendet, dass den Benachteiligten, den Gebeugten, den Unterdrückten, dass ihnen geholfen wird. Mir ist kürzlich aufgefallen, dass auf den Parkscheiben in unseren Autos eigentlich Adventszeit steht, obwohl wir sie das ganze Jahr über im Gebrauch haben. Manchmal versinke ich beim Parken in eine leichte Verwirrung, wenn ich die Zeit einstellen soll. Ich fahre da rechts ran, park ein, Parkbuch, das Ding nehme ich mir vor und ich vergesse dann nämlich, welche Ankunftszeit gemeint ist. Die Zeit, wo ich mit dem Auto auf dem Parkplatz ankomme oder die, wann ich plane, nach dem Einkauf wieder beim Auto anzukommen. Ich weiß nicht, wem das auch so gilt, aber ich bin manchmal so Ankunftszeit, gemutmaßte Ankunftszeit, jetzige tatsächliche Ankunftszeit. Genau diese Doppeldeutigkeit gibt es auch bei dem Sohn Gottes und seinem Kon. Er hat hier in seinem Vehikel der geschichtlichen Figur des Jesus von Nazareth bei uns Menschen geparkt. Das war der Uradvent, die erste Ankunftszeit. Die Parkuhr der Geschichte ist auf dieses Datum eingestellt, auf das Jahr Null, die Zeitenwende. Genau. Also, wenn ihr parkt, ihr müsst die Zeit einloggen, wann ihr ankommt da. Ja, also man sieht, ihr müsst keine Mutmaßung anstellen darüber, wann ihr wieder da seid. Dieses Vehikel seines Kommens steht unverrückbar auf dem Parkplatz der Geschichte. Ab und zu kommt ein atheistischer Abschleppdienst, aber die historische Beweislast seines Kommens ist zu wuchtig. Also, dass Jesus gekommen ist oder dass Jesus gelebt hat, dass er ungewöhnliche Taten getan hat und dass er am Kreuz gestorben ist, ist historisch nicht verrückbar. Im Islam wird nicht bestritten, dass Jesus geheilt hat. Selbst im Judentum, das sich gegen die frühe Kirche gestellt hat, wird nicht in Frage gestellt, dass Jesus Zeichen und Wunder getan hat. Wer er wirklich war, darüber gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber dass er gekommen ist, das steht auf dem Parkplatz der Weltgeschichte unverrückbar da. Jesus ist allerdings mit dem Datum der Himmelfahrt wieder ausgestiegen aus der Geschichte und er hat offenbar noch wichtige Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Er bereitet sein zweites Kommen vor, aber wir wissen eben nicht, wann das sein wird. Trotzdem können und sollen wir uns vorbereiten auf diesen zweiten Advent. Vorbereitungen treffen für den Überraschungsbesuch, so der Titel dieser Serie. Und heute geht's darum, wie wir die Zeit füllen. Und mit diesem Stück politischen Kabarett gibt Jesus seinen Jüngern zu verstehen, wie sie die Zeit füllen sollen, bis er wieder zum Vehikel der Geschichte zurückkommt am Ende der Zeit. Jesus, der Sohn Gottes, gibt hier wichtige Anweisungen für diese doch ziemlich ausgedehnte Adventszeit zwischen dem Jahr Null und dem Jahr X seiner Wiederkunft. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem 1 Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Bis Jesus wiederkommt, sollen wir nicht die Hände in den Schoß legen und Däumchen drehen. Er hat uns 1 Pfund gegeben und wir sollen damit arbeiten. Es heißt nicht, hadert damit, bis ich wiederkomme. Das heißt auch nicht, grübelt darüber nach, bis ich wiederkomme oder tauscht euch darüber aus, bis ich wiederkomme, sondern es heißt, arbeitet damit. Und der König, der sein Königtum erwirbt, der sendet nicht ständig Botschaften, was sie jetzt mit diesem Pfund anstellen sollen, sondern er sagt, ihr habt es, macht was draus. Was genau die Diener damit anstellen sollen, wird nicht gesagt, wie sie es machen sollen. Und Jesus sagt uns auch nicht permanent und im Detail und mit Fußnoten, was wir mit unseren Pfunden anstellen sollen, sondern er vertraut uns etwas an und er gibt es Räume und er sagt, macht, stellt was damit an, denkt euch was aus. Ja? Im Paradies fängt das schon an mit dieser Eigenverantwortung. Gott sagt dem Menschen, gebt den Namen den Tieren Namen und so sollen sie heißen. Und da ist kein Engel gewesen, der dem Adam irgendwas geflüstert hat. Hier, das ist ein Stirnlappenbasilisk oder irgend sowas. Der Mensch hat es ausgesprochen und die unsichtbare Welt hat mit dem Kopf genickt. So heißt das Ding. Affe, wie auch immer. Gott gibt uns etwas in die Hand und er sagt, macht es. Er schickt uns nicht ständig detaillierte Anweisungen, was wir mit dem Pfund anstellen sollen. Er gibt uns ein Kapital und dann gibt er uns Lebenszeit und Energie, um das zu entfalten und zu investieren. Der faule Diener, der war gefangen in seiner Angst. Der hat Gott offenbar für einen unberechenbaren Autokraten gehalten. Er war gefangen in seiner Angst und hat nichts angestellt. Vielleicht hat er täglich darauf gewartet. Vielleicht sagt mir der König etwas, was ich mit meinem Pfund anstellen soll. Er war gefangen in seiner Angst. Ich bewundere Leute, die sehr engmaschig vom Heiligen Geist Regieanweisungen hören, was sie tun oder lassen sollen. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die hier eine besondere Nähe und Intensität in ihrer Beziehung zu Gott haben. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es Entscheidungen und Lebensphasen gibt, wo wir tatsächlich sehr konkrete Regieanweisungen von Gott bekommen. Aber wir Normalos in langweiligen Adventszeiten mit eher kleinen Antennen für das Jenseits, wir sind nicht zum Warten und Hoffen verdammt, bis Gott uns endlich mal was sagt. Wir dürfen die Bibel aufschlagen und nachlesen, was unser König als Letztes gesagt hat, bevor er das Auto mit der Parkscheibe verlassen hat. Und dann dürfen wir arbeiten mit unserem Pfund. Und das ist ganz einfach. Der König hat seinen Dienern als Letztes gesagt, abgesehen von der Sache mit dem Füßewaschen, sie sollen von ihm weitererzählen und seine Botschaft weitersagen. Sie sollen von seiner Person weitersagen und den Inhalt seiner Botschaft, seiner Lehre sollen sie weitersagen. Und sie sollen Menschen zu Anhängern Jesu machen. Alle Menschen ohne Einschränkung. Ein Jakob Vetter hat mit seinem Pfund gehandelt und im Jahr 1902 die Zeltmission gegründet. Von ihm stammt der Satz, wenn die Leute nicht mehr in die Kirche gehen, dann muss die Kirche zu den Menschen gehen. Er hat damit Tausende seiner entkirchlichten Zeitgenossen den Glauben in einem frischen Ambiente nahegebracht. Das war gerade en vogue. Zirkuszelte, das war total angesagt vor über 100 Jahren, das war ganz neu. Und dieser Jakob Vetter hat die Idee, wir machen mal Gottesdienste in Zirkuszelten und gucken mal, was passiert. Er hat gehandelt. Bill Heibels hat mit seinem Pfund gehandelt, hat etwas Ähnliches gemacht. So zwei Generationen später, Anfang der 70er Jahre, hat er mit Gottesdiensten in einem Kino angefangen. Heute besuchen jeden Sonntag zehntausende Leute seine Gottesdienste und tausende von Gemeinden weltweit gehören zu seinem Netzwerk. Der feurige Prediger Reinhard Bonnke hat mit seinem Pfund gehandelt und hat 1984 das größte Veranstaltungszelt überhaupt bauen lassen. Also das ist sozusagen High-End-Zeltmission. Das größte, was man sich vorstellen kann, über 30.000 Leute passten in sein Veranstaltungszelt rein. Und Brian Dirksen, ein ganz anderer Typ, hat mit seinem musikalischen Pfund gehandelt. Und er hat in den Jahren 1994 und 1995 sein Privatvermögen in ein Musicalprojekt über den verlorenen Sohn investiert. Sie haben gehandelt. Wer handelt, der hat diesen unangenehmen Zustand, dass er manchmal nichts mehr in den Händen hat, weil er investiert hat. Und er weiß nicht, wird was draus oder wird nichts draus. In dem Moment mag derjenige, der seinen Pfund vergräbt, sich sicherer fühlen. Und wenn wir etwas investieren, wenn wir Schritte gehen, wenn wir unser Pfund einsetzen im Reich Gottes, haben wir keine Garantie dafür, dass was draus wird. Das Veranstaltungszelt von Reinhard Bonnke, ich beziehe mich immer auf die beiden rechten Personen, das Veranstaltungszelt von Reinhard Bonnke, ich weiß nicht, ob er da einen 5-, 6-, 7-stelligen Betrag rein investiert hat, das wurde nach nur einem Jahr durch einen schweren Sturm zerstört. Was mag einem durch den Kopf gehen, wenn man investiert hat in das Reich Gottes und man wandert dann durch die Ruinen seiner Investition? Ich kann euch das sagen. Reinhard Bonnke hat mit seinem Team entschieden, wir machen Freiluftveranstaltungen. Und am ersten Abend kamen doppelt so viele Leute, als in das Zelt gepasst hätten, 70.000. Brian Dirksen geriet durch sein Musicalprojekt in die Privatinsolvenz. Er hat am Ende nur noch seinen Tourneebus. Was denkt man als jemand, der sich mit Haus und Hof verschuldet hat und seine Familie in eine Notlage gebracht hat für das Reich Gottes? Und dann stehst du da mit nichts mehr in den Taschen. Soll ich euch sagen, was Brian Dirksen gemacht hat? Er hat sich hingesetzt und hat ein Lied geschrieben. Und zwar das Lied Come, now is the time to worship. Jetzt ist die Zeit anzubeten. Gerade jetzt. Das Lied ist um die Welt gegangen und ich denke, inzwischen ist er auch privat mit seinem Haushalt wieder einigermaßen saniert. Aber es gibt, wenn wir im Reich Gottes uns investieren, es gibt diese Täler und es gibt die Momente, wo wir nichts mehr in der Hand haben. Was ist dein Pfund? Erstmal Zeit, körperliche Fähigkeiten, die einen mehr, die anderen weniger. Wir schauen immer gern auf das, was uns fehlt und was wir gerne hätten, aber du hast einen Radius. Du hast Fähigkeiten, du hast Zeit, du hast Finanzen, du hast Gaben. Wie gesagt, wir schauen immer sehr gern auf die Grenzen, auf das, was wehtut. Aber du hast ein Pfund. Und du hast vom König den Auftrag, es einzusetzen, damit zu arbeiten und nicht damit zu hadern. Steck dir noch eine Niederlage in den Knochen, die du nicht loslassen kannst. Hältst du etwas zurück, vergräbst du etwas, wickelst du etwas in ein Tuch, womit Gott arbeiten will. Ich habe einen sehr konkreten Vorschlag, wie du deinen Pfund im neuen Jahr investieren kannst. Und wegen dieses Vorschlags und weil ich so ein Drängen empfunden habe im Gebet, haben einige von euch auch eine besondere Einladung erhalten, eigentlich alle, aber vielleicht haben sie nicht alle gelesen per E-Mail. Wir haben im Frühjahr zwei Projekte auf unserer Veranstaltungsagenda. Einmal Jesus House, das betrifft eher die Jugend, die junge Generation vom 20. bis 25. Februar, eine Veranstaltungsreihe. Es wird im Kino an der Johannesstraße sein. Und wir alle haben den Ostergarten hier im Hause vom 27.3. bis 16.4. in unseren Hallen hier. Die Initiatoren, soweit ich das sehe, und auch wir als Leitung, haben keine Stimmen aus dem Jenseits gehört und auch keine Vision gehabt, um diese Projekte anzuschieben. Aber wir haben natürlich darüber gebetet und wir sind voll gespannter Vorfreude und Erwartung daraus. Wir haben keine Garantie, dass aus dieser Investition wirklich etwas wird. Wir wissen es nicht, wir haben es nicht in der Hand. Projekte und Veranstaltungen machen Arbeit und es braucht viele Leute, die ihr Pfund einbringen. Und ich habe sehr konkret den Vorschlag, bring deine Ressourcen, deine Zeit, dein Geld, deine Gaben ein in die Ausrichtung dieser Projekte. Ihr als Jugend natürlich eher bei Jesus House. Projekte und Veranstaltungen machen Arbeit und es braucht viele Leute, die ihr Pfund einbringen. Von Veranstaltung an sich ist noch keinem gedient. Es ist nicht mehr als ein Rahmen, den wir bauen in der Erwartung, dass wir einen Advent erleben, dass wir erleben, dass Jesus zu Menschen kommt. Ein Pfund, das du in jedem Fall hast, eigentlich das kostbarste Pfund, sind Menschen, mit denen du das Leben teilst. Kinder, Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Sportsfreunde. Diese Menschen brauchen keinen unberechenbaren Autokraten, aber sie brauchen alle einen Messias, einen Erlöser. Manchen ist es schmerzlich bewusst, manchen ist es weniger bewusst. Aber jedes Mal, wenn irgendwie so eine einigermaßen sympathische Figur am Horizont auftaucht, springt das ja fast reflexartig in uns an. Ne? Vor 8 Jahren bei Obama. Die Medien hier, die lagen ihm zu Füßen. Und der hat auch, also Yes We Can, unter anderem We Can Heal the World. Also der hat auch, war auch jetzt nicht gerade sparsam mit seinen Wahlversprechen. We Can Heal the World, hat er wirklich unter anderem gesagt. Wir haben einen Messias, der sein Versprechen hält. Und so viele unter uns können das bezeugen, dass Jesus gekommen ist und Erlösung gebracht hat. Ich möchte dir heute 3 Vorschläge machen, wie du dieses Pfund der Menschen, dieses kostbare Pfund der Menschen in deinem Umfeld, wie du es investieren kannst. Erstens, lass dir von Gott einen Menschen aufs Herz legen und bete ab heute täglich für ihn, dass er einen Advent erlebt, dass er erlebt, dass Jesus persönlich zu ihm kommt. Zweitens, lade diesen Freund ein, entweder zu Jesus House, wenn du zur jüngeren Generation gehörst, oder zum Ostergarten. Nicht einfach einen Flyer in die Hand drücken, sondern drittens, begleite diesen Freund zu Jesus House, zum Ostergarten und sprich hinterher mit ihm oder ihr über Jesus. Unter euren Plätzen findet ihr sogenannte Gebetslaternen. Ihr habt euch schon vielleicht gefragt, was das soll. Diese Teelichte in Gläsern, die dürft ihr jetzt mal in die Hand nehmen. Ihr darf mal unter seinen Platz fassen. Müsste eigentlich bei jedem in Reichweite sein. Jeder darf jetzt bei dieser Aktion mitmachen, keiner muss, wie immer. Aber jeder, auch wenn du zum ersten Mal hier in diesem Gottesdienst bist und du sagst, doch, das spricht mich an, da mache ich gerne mit, dann darfst du natürlich mitmachen. Wir spielen gleich Musik ein und ihr könnt euch in einem Moment der persönlichen Stille einen Menschen aufs Herz legen lassen. Und den Vornamen dürft ihr dann auf dieses Glas schreiben. Wir haben in jeder Reihe strategisch Stifte platziert, mit denen man auf Glas schreiben kann. Die müssen vor euch sein und ihr müsst euch die in euren Reihen so ein bisschen hin und her reichen. Also wir haben etwas über 40 Stifte hier im Raum verteilt. Und wenn ihr keinen Stift findet oder habt, dann gebt Handzeichen. Unser Begrüßungsdienst hat noch Stifte. Wir spielen jetzt die Musik ein und danach sage ich, wie es weitergeht. Ich spreche ein Gebet. Und dann könnt ihr loslegen. Jesus, du hast uns aufgefordert, mit unseren Ressourcen zu handeln für dich. Jesus, und das Kostbarste sind die Menschen, die uns umgeben. Und du hast sie auf dem Herzen. Und ich danke dir, jeder von uns hier ist handverlesen von dir zu diesen anderen Menschen gestellt. Du siehst diese Menschen und du hast uns zu diesen Menschen gestellt, um ihnen deine Liebe zu bringen und damit Adventszeit in ihrem Leben anbricht. Jesus, wir bitten dich jetzt, dass du sehr persönlich uns Menschen aufs Herz legst und wir beten, dass es uns nahe geht. Wir beten, dass wir wirklich Menschen anfangen, mit deinen Augen zu sehen. Amen. O Heiland, reiß den Himmel auf.